Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
Herzlich willkommen zur 280. Ausgabe des Payment and Banking Fintech Podcast. Wir haben Anfang September, wir sitzen in Frankfurt und wir müssen auf den August, auf den Sommermonat August zurückgucken. Und ich spreche mit Jochen über die News des Monats. Hallo Jochen.
Hallo André.
Ich glaube, die Christina hat uns eine ganze Menge wieder aufgeschrieben und ich glaube, wir können einen kleinen Ritt durch die ganzen Themen durchmachen. Letztes Mal, weiß ich noch, saß ich im Ferienhaus in Bayern, als wir den Juli besprochen haben und hatte ein Glas Wein dazu. Heute haben wir nur ein Glas Wasser und wir haben beide Hunger, also geht's heute schnell.
Der Wein kommt hoffentlich noch und wir sind hier für diejenigen, die es nicht glauben wollen, wir sind in dem 17. Stock des B-Turms der Deutschen Bank. Jo. In meinem kleinen Büro und es ist irgendwie 8 Uhr und wir haben Hunger und deswegen, ja, legen wir los.
Unser heutiger Sponsor ist Scalable Capital. Mit Europas führendem Robo-Advisor kann jetzt jeder Aktien und ETFs handeln. Und das mit einer Flatrate von nur 2,99 im Monat. Mehr Gebühren fallen nämlich nicht an. Ähnlich wie bei Netflix bietet diese Flatrate maximale Kostenklarheit. So wird Trading für Privatanleger einfacher, besser und günstiger. Der Scalable Broker ermöglicht zudem erstmals alle in Deutschland handelbaren ETFs aller Anbieter dauerhaft kostenfrei in ETF-Sparplänen zu besparen. Mehr Infos findet ihr unter scalable.capital/trading.
Wir legen los mit Apple, die diesen Monat auf Einkaufstour gegangen sind und wir haben das ganze Thema, glaube ich, auch auf Payment Banking mit einem Artikel versehen, also dass sie MobiWave gekauft haben, also sozusagen Smart POS. Ein Thema, was du, glaube ich, schon vor langer Zeit mal auch schon mal hochgebracht hast, wenn ich mich erinnere, aus dem, nicht Siemens Nixdorf, aber du erinnerst dich.
Ja, aus Paderborn,
Diebold, genau. Diebold, wo genau. Du damals auch sagtest, hey, das ist einfach echt genau das Thema und was ja auch von den Kollegen von First Data, die haben ja auch ein
Startup. Grover, genau, Grover dieses Diebold-Ding hieß Evi, wo der Nelson Holzner von Billpay war und Grover von First Data.
Genau, und MobiWave, was sagst du dazu?
Spannende Entwicklung, die gehen halt noch einen Schritt weiter, die bauen gar keine Hardware mehr, sondern sagen einfach, es reicht ein Handy und man tut dann seine Karte ans Handy dran machen. Mal gucken, was Apple damit macht.
Das Lustige, wenn ich mich daran erinnere, Raphael hatte ja damals bei P11 gab es ja immer so dieses Thema Card on Glass, das war immer so eine Diskussion.
Pin on Glass.
Ja, oder Card, Pin, ja. Pin on Glass. Das Thema ist jetzt irgendwie gar keins mehr, ne? Das Thema ist gelöst.
Ja, der Raphael sagt ja, das wurde nicht gelöst, dann habe ich schon Veto eingelegt, weil er sagte, das haben wir mit PayPal schon 2010 oder so gelöst, als wir den ersten PayPal-Hier-Leser gemacht haben und die Pin on Glass gemacht haben. Das war damals non-compliant, aber wir haben es trotzdem gemacht. Ja. Und Raphael hat dann wahrscheinlich den Compliant-Weg versucht.
Ja, musste er ja auch. Gut, also das heißt, Apple weiter in dem ganzen Thema Payment unterwegs, kommen glaube ich gleich noch einmal zum Thema Apple mit der Girocard, aber das machen wir dann nachher.
Genau.
Oder haben wir glaube ich sogar schon gemacht. Boon als nächste News aus dem Wirecard-Umfeld für viele Payment-Nerds die Möglichkeit, Apple Pay einzuführen, bevor viele, viele Banken gekommen sind und auch für einige Device-Hersteller die Möglichkeit oder einige Device-Angebote die Möglichkeit, Apple Pay anzubieten. Meine Tochter hat unter anderem die Smartwatch gehabt.
Ja.
Swatch
mit
Boon.
Genau.
Ja. Eingestellt, war nicht mehr überraschend. Ne? Also zum 3. Oktober wird jetzt offiziell eingestellt und hat uns jetzt nicht mehr wirklich überrascht.
Ja, schade. Kann man eigentlich nur sagen, schade, aber eines der vielen Kollateralschäden im Rahmen der Wirecard-Pleite.
Absolut. Ein weiterer, der auch am Anfang kurz darunter leiden musste, macht jetzt gerade eine neue Investmentrunde, Curve.
Curve, die quasi ja verschiedene Karten auf eine Karte bauen. Eines der, finde ich, immer noch spannendsten Payment-Startups, auch wenn sie nie so richtig abgehoben haben bislang. Die waren ja auch unter der Wirecard-Pleite, haben gelitten und sind dann schnell gewechselt auf eine Inhouse-Lizenz und machen jetzt eine neue Runde. Suchen 100 bis 120 Millionen Pfund in einer Series C-Finanzierungsrunde.
Ich habe das ja für mich, also es gibt ja so ein paar Karten Fintechs, also Revolut würde ich auch mal in diese Kategorie reinpacken, habe für mich nie den Use Case gefunden. Also ich weiß, dass das toll ist mit dieser Curve-Karte und ich kann mir das auch als theoretischen Use Case immer ganz gut vorstellen. Ich habe es für mich nie entdeckt und ich hätte es möglicherweise für mich entdeckt, wenn ich Auch die Girocard, die ich noch eine Zeit lang genutzt habe, hätte da reinpacken können.
Die geht aber nicht online, das ist ja schon das
Problem. Genau. Und halt auch nicht in so einer Curve-Card. Und deshalb, ich habe nicht so viele verschiedene Kreditkarten, sondern ich versuche das wirklich zu reduzieren auf eine, maximum zwei, aber eigentlich nur auf eine. Nee, zwei habe ich. Ich habe eine noch für Amazon. Aber ansonsten habe ich einfach wirklich immer nur eine einzige. Deshalb, die Curve-Karte brauchte ich bisher nie.
Ja, das Problem ist natürlich auf der Seite, oder das löst ein Problem, wenn ich viele Karten habe. Das haben wir natürlich bei uns traditionell in Deutschland nicht.
Ja.
Die Briten und die Amerikaner haben ja X-Karten und können dann von Karte A zu Karte B nachträgliche Transaktionen schieben. Bei uns ist eigentlich der Use Case nur, wenn ich eine Corporate-Card habe und eine private Karte.
Genau, aber ist das Ganze nicht eher Feature und nicht Product?
Das ist wie bei vielen Sachen so der Fall. Eigentlich müsste eine Bank, eine Issuing-Bank das machen und vielleicht auch auf Plastik verzichten und sagen, komm mal zu, du hast hier ein Stück Plastik und ich baue dir hinten dran noch die verschiedenen Karten
dazu. Genau, also die verschiedenen Settlement-Möglichkeiten sozusagen. Ne?
Genau.
Also das ist das, was ich glaube ich mal ganz vor langer, langer Zeit schon mal gesagt habe, wie Banken eigentlich mit dem Thema Payments umgehen müssten.
Genau.
Einfach im Nachhinein zu entscheiden, genau, wie du settlest.
Aber wie so viele Dinge, manche Banken sehen das nicht und wir lassen das dann anderen, die es dann groß machen. Wobei Curve fand ich immer sehr interessant, aber von den Transaktionen und von den Volumen, der Kundenvolumen, sind ja doch noch nicht so groß.
Ja. Bei Juna gehen die Lichter aus. Juna, ein Thema hier aus dem Deutsche Bank-Umfeld, was vor gut zwei Jahren gestartet wurde. Ich glaube auch mit einem guten Ansatz, etwas außerhalb der Bank zu versuchen, komplettes Setup zu machen, anderer Ort mit Berlin. Auch vom Setup der Menschen gemixt, wollte ich gerade sagen, mit Leuten aus der Bank, aber auch mit ganz vielen Leuten außerhalb der Bank. Hat leider nicht so richtig abgehoben, ne?
Ja, ein Stokart-Klon im Grunde im weitesten Sinne war die Idee. Ja, hat leider nicht funktioniert, aber so ist es halt.
Auf der anderen Seite muss man sagen, solche Sachen dann einfach unendlich weiterlaufen zu lassen, ist ja auch nicht immer gut. Und lieber früher als später einen Stecker zu ziehen und die Learnings dann wirklich auch zu nutzen, kann auch gut sein. Ich will das jetzt nicht schönreden, weil wir jetzt in den Räumen sitzen. aber auf der anderen Seite, wenn das wirklich, und das hat Philipp Laux ja auch in seinem Statement gesagt, wenn man das als Learning nimmt und wirklich dann auch computed ins Haus hinein, kann man das ja auch als wertvolle Erfahrung sehen.
Einer der beiden Geschäftsführer oder der drei Geschäftsführer von Juna war mal bei uns auf der BEX letztes Jahr und ich glaube, dass sie sogar als Podcast live gegangen, wenn ich
nicht sehe. Ja, genau. Marco Steif.
Ja.
Richtig. Die lieben Kolleginnen und Kollegen von Contest wechseln den Karten-Issuer und hatten bisher ja eine Mastercard und vor einiger Zeit oder jetzt seit einigen Tagen wechseln Sie auf Visa.
Nee, wobei, den Karten-Issuer wechseln Sie nicht, der ist der gleiche.
Sie wechseln auch den Karten-Issuer.
Also Sie waren aber auch schon vor bei der Solaris-Bank.
Jetzt lass mich klugscheißen. Weil der Bankpartner war die Solaris Bank und die Kreditkarte war nämlich die...
Achso, die Kreditkarte war die Wirecard.
War nämlich die Wirecard, das kann ich ein bisschen klugscheißen.
Okay.
Nein, aber Contest geht also von Mastercard auf Visa und das geht aber einher natürlich auch mit dem Zusammenführen des Kreditkarten- und Bankpartners von früher Wirecard und Solaris, jetzt rein auf die Solaris Bank. Und ich glaube, Sibylle hatte ich kürzlich mal am Telefon, war ganz glücklich über den Weg, wie es funktioniert hat und auch über das Design der Karte. Hast du schon eine gesehen?
Nee.
Und damit ist auch Google Pay jetzt möglich, aber leider noch nicht Apple Pay.
Numbers, die Kollegen, die mal ein gefühltes Unicorn waren oder auch sind, wie auch immer, machen wir wieder von sich reden. Eine Finanzierungsrunde ist im Mai geplatzt. Dann gab es Mitarbeiterentlassungen und jetzt sind auch die Gründer und Geschäftsführer rausgegangen, laut dieser Blog in der Schweiz, Insert Paradeplatz.
Es war komisch, es ist komisch, es bleibt komisch.
Ja.
Vivid Money ist in Deutschland ja gestartet, dieses russische, die russische Neobank, die losgelaufen ist und hat jetzt etwas integriert, wo man, glaube ich, sagt, das will man eigentlich von allen Banking-Apps von deiner Bank eigentlich haben, nämlich die Verwaltung von Verträgen, Abonnements, Subscriptions, dass du halt dort eine bessere Übersicht hast über das, was du halt monatlich an oder vierteljährlich oder halbjährlich auf deinem Konto an Abgängen hast. Also, glaube ich, ein ganz guter Dienst, ne?
Ja, ich bin guter Dienst, guter Service. Ich bin bei den ganzen Neobanken halt immer noch ein bisschen skeptisch. Da wird es früher oder später eine größere Konsolidierung geben. Und die Frage ist, wer dann überlebt und ob dann gerade ausgerechnet eine russische Neobank die hiesigen westlichen Neobanken überflügelt. Da bin ich eher skeptisch, aber mal schauen.
Das ist ein anderes Thema, aber die Funktion ist halt eine, die man sich halt in seiner Banking-Applikation eigentlich immer ganz gut vorstellen kann.
Ja.
Capilendo, eigentlich Crowdfunding, mal irgendwann als Crowdfunding, glaube ich, gestartet. Ne? Also, glaube ich, auch relativ bekannt geworden mit Hertha BSC Investments, die sie da gemacht haben. Waren jetzt mit den KfW-Schnellkrediten erfolgreich und haben die vermitteln können.
Mit der Warengoldbank da eine Kooperation gemacht. Ich wusste gar nicht, dass Warengoldbank bei KfW zertifiziert ist oder ist eine separate Kooperation?
Nee, das war letztens mal irgendwann auch, glaube ich, eine Meldung. Und da gab es ja auch die Überlegung, dass die eine oder andere, ich sag mal eher White-Label-Bank mit der KfW auch in diese Diskussion gegangen ist. Und die Warengoldbank hat das wohl dann durchgezogen. Und jetzt hat Capilendo mit den Kolleginnen und Kollegen da das Thema erfolgreich durchführen können.
Bevor wir weitermachen, wir haben noch vergessen, unseren lieben Sponsor uns zu bedanken. Deswegen der kleine Werbeeinblendung. Die lieben Kollegen von Scalable Capital sind der Sponsor im August. Vielen, vielen Dank. Europas führender Robo-Advisor bietet ab sofort die Möglichkeit, Aktien und ETFs selbst zu handeln. Dabei wird auf ein neues Preismodell gesetzt, das erstmals eine echte Trading-Flat-Trade bietet. Für 2,99 € im Monat können unbegrenzt Aktien und ETFs getradet werden und natürlich ETFs bespart werden. Weitere Gebühren fallen nicht an. Wir haben auch da einen langen Podcast zwischen dir und Erik Potzewald, dem CEO und Gründer von Scalable, gehabt. Also insofern, der hat jetzt auch schon mal erklärt, hört gerne rein. Tolles Angebot von Scalable, probiert es aus.
Ich habe gerade am Wochenende mit ein paar Jungs ein Wochenende auf dem Segelboot verbracht und habe da dazu passend, haben auch über das Thema Altersvorsorge gesprochen und über Sparpläne und sowas. Ne? Und keiner von denen hatte so etwas. Und alle immer so, nee, das ist irgendwie so teuer und so kompliziert.
Teuer?
Ja, naja, also weil sie halt immer so von Ausgabeaufschlägen ausgegangen sind und das Ganze immer verbunden haben mit einem Beratungsgespräch.
Ja.
Und dann habe ich denen halt von diesen Neo-Brokern, dass wir das mal allgemein sagen, erzählt. Und dass es dort halt auch mittlerweile Preisangebote, wie du sie gerade von Scalable vorgetragen hast, gibt. Da waren die echt ganz, ganz baff. Und ich bin mal gespannt, wenn ich nächstes Jahr mit den Jungs wieder unterwegs bin, dann von ihnen höre, dass sie das gemacht haben und ich ähnliche Schläge bekomme wie du letztes Jahr von deinem Kumpel bei Fair. Nein, werde ich nicht bekommen, bin ich mir sicher, weil das ein anderes Produkt, aber fand ich ganz interessant, dass echt 6 andere Jungs in unserem Alter sich mit diesem Thema so gar nicht beschäftigt haben. Ja? Und das zeigt aber, glaube ich, auch dieses Potenzial, was dann da drin steckt, was Erik ja auch bei uns im Podcast und auch kürzlich im Finance Forward Podcast ja auch gesagt hat, dass sie gerade mal am Anfang stehen. Ne?
Ja.
Und deshalb, glaube ich, auch dort echt ein Markt ist für auch andere, wie wir sie bei Neon Trading und einigen anderen haben. Also ja, anderes Thema, aber Verlängerung des Werbeblocks für Scalable.
Ja, dann gehen wir mal weiter wieder im Content. Revolut, wir waren gerade eben schon bei Vivid und den Neobanken. Revolut hat einen Verlust gemacht, insofern eigentlich auch keine Überraschung. Und zwar einen Verlust in Höhe von 106,5 Millionen Pfund. Ist dreimal so viel wie im Vergleich vorher, also im Jahr vorher. Zeitgleich sind aber auch die Umsätze gestiegen, und zwar von 58 Millionen auf 162 Millionen Pfund. Also insofern 162 Millionen Pfund Umsatz bei 106 Millionen Pfund Verlust. Es geht zumindest mal in eine richtige Richtung, dass da Geld verdient wird.
Aber Jochen, wir haben ja schon ein paar Mal über Revolut gesprochen und ihr habt mir ja alle immer gesagt, das geht vor allen Dingen für Leute, die viel unterwegs sind und in verschiedenen Währungen das Ganze, also in verschiedenen Währungen bezahlen. Ist das nicht ein Stück weit gerade in Corona-Zeiten echt richtiger Fuck-up?
Absolut. Und das sieht man nicht nur bei Revolut, wo wir es jetzt vermutlich mal 2019 jetzt haben, da gibt es ja noch kein Covid, aber man sieht es jetzt in den aktuellen Zahlen von der DKB und der Comdirect, die jetzt die Tage rausgekommen sind, deren Erträge aus dem Kartengeschäft ist eingebrochen.
Beim Fremdwährungs...
Exakt, wegen der Fremdwährungseinsätze und natürlich weniger Urlaubseinsätze der Karte. Insofern, das ist auf jeden Fall vermutlich 2020 auch im Revolut-Abschluss erkennbar.
Okay. Dann haben wir noch eine andere Finanzierungsrunde für das britische Unternehmen, wie werden sie ausgesprochen?
Vitesse ist französisch Geschwindigkeit.
Ja, genau. Für grenzüberschreitende Echtzeitzahlungen für Unternehmen. ist, glaube ich, ein Thema, was wir auch aus der Bank heraus kennen und wo ganz da der Trend hingeht, wenn du es dir auch weltweit anguckst. Also SEPA-Echtzeit haben wir ja mittlerweile auch in Deutschland bei allen Banken jeweils akzeptierend, abgehend eigentlich auch. Der eine oder andere bepreist es noch ein bisschen strange. Aber wenn du es dir weltweit anguckst, dann geht es einfach komplett in das Thema sehr, sehr Near-Time oder wirkliche Echtzeitüberweisung. Ne? Ja. Also mal gucken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was Vitesse macht.
Gambio, das ist ein großer, ich glaube, deutscher Online-Shop-Anbieter, einer von den ganz klassischen Online-Shops, hat 22.000 angebundene Online-Shops und ermöglicht jetzt Ratenkauf. Das Interessante ist, dass dieser Ratenkauf eben nicht von irgendeinem Fintech wie Klarna, RatePay und BillPay und wie sie alle heißen gemacht wird, sondern von der EasyCredit, also sprich dem VR-Bankenbereich, die ja auch dann irgendwann mal in dieses Rechnungskaufgeschäft eingestiegen sind vor, ich glaube, 2, 3, 4 Jahren.
Insofern, die können das halt am Schalter und online echt schon richtig gut und jetzt gehen sie halt wirklich auch in den E-Commerce schon etwas länger.
Ja.
Und haben, glaube ich, auch schon eine Kooperation für längere Zeit mit Computop gestartet.
Mhm.
Und das war für die damals, ich erinnere mich daran, habe ich mit einem der Vorstände mal drüber gesprochen, was denn ein möglicher Einstieg in das Thema wäre. Und da die ihnen auch sehr empfohlen, jetzt nicht den Häuserkampf bei einzelnen Händlern zu machen, sondern halt den Multiplikator des PSPs zu suchen. Und ob jetzt PSP oder halt Shopsystem, das passt ja ziemlich eng zusammen.
Ja, aber insofern mal auch Respekt, dass so eine Bankeninitiative es tatsächlich diese neue Welt schafft und vor allem sich gegenüber Wettbewerbern wie Klarna und RatePay durchgesetzt hat.
Ja, und absolut. Also EasyCredit ist, glaube ich, echt eine Erfolgsgeschichte aus dem Volksbankenumfeld.
Ja, keine Frage. Dann die Kollegen von Holvi, nochmal Neobank, die ja auch vor einem halben Jahr oder so bei uns im Podcast waren, ziehen sich vom britischen Markt zurück. Vor einem halben Jahr, als wir den Podcast aufgezeichnet hatten, hatten sich gerade erst N26 vom britischen Markt zurückgezogen. Und Holvi ist gerade in den britischen Markt reingegangen, hat da in den schönsten Farben vom britischen Markt gesprochen, der CEO. Jetzt Rolle rückwärts und raus geht's wieder. Zum 31.10. werden alle Konten abgewickelt und zugemacht. Und offensichtlich ist der britische Markt auch wegen des Brexits doch ein bisschen schwieriger.
Ich glaube, dass es einfach auch unglaublich crowded ist in UK
mit Neobanken.
Genau. Du hast da zu viele Neobanken. Und ich meine, aus dem Skandal aus der RBS damals gibt es, glaube ich, immer noch so einen Staatsfonds. Und wenn du halt gerade für KMUs was gründest, kriegst du unglaublich günstig Gelder, wenn du als britisches Unternehmen was gründest. Deshalb hast du halt auch so viele, sowas wie eine Starling und eine Tide und so weiter, die in UK gegründet sind und die konnten aus diesem Staatsfonds damals sehr, sehr günstig Gelder rausziehen. Und das ist, glaube ich, dann auch ein, man könnte es auch als unfair advantage bezeichnen für die, die halt dort vor Ort losgelaufen sind.
Ja gut, so ist es auch. Aber die Frage ist natürlich, ob die dann, und das sehen wir nämlich nicht, wir sehen zwar, dass viele Neobanken nach UK gehen und sich auch wieder zurückziehen, aber ich habe irgendwie noch nicht großartig gesehen, dass die britischen Neobanken irgendwie außerhalb von Großbritannien mal irgendwie Fuß fassen konnten.
Das ist ja ein großer Graben zwischen.
Ja, aber wenn die vom Kontinent über den Graben fliegen können, dann können die doch von der Insel auch über den Graben fliegen, wenn sie wollen.
Eigentlich ja. Gut, wir sind weiter so bei dem Thema Payments. Adyen und Zalando arbeiten noch enger zusammen und vertiefen die Partnerschaft. Ich glaube, Zalando hat auch selber mal versucht, sehr, sehr stark das Thema Payment selber voranzutreiben. Ne? Aber
ja, die haben eine eigene Payment-Gesellschaft, Zalando Payment, die letztendlich die ganzen Payment-Initiativen gebündelt hat. Und nutzen Adyen für die Zwei-Faktor-Authentifikation für die PSD2-Initiative. Da hatten wir ja auch vor einem Jahr oder so mal den Geschäftsführer hier im Podcast zusammen mit Mastercard, es war, glaube ich, Anfang des Jahres.
Von Zalando,
genau. Die über ihre Pilottransaktionen im PSD2-Kontext gesprochen haben, was zum damaligen Zeitpunkt eine große Katastrophe war.
Und der Kollege von Wayfair, der jetzt bei Wayfair ist, der früher bei Adyen war, hat ja auch davon berichtet, dass Adyen das damals gemacht hat. Okay. Also das heißt, Adyen macht für Zalando Kreditkartenabwicklung und die PSD2-konforme SCA-Umsetzung.
Ja.
Jo. Habito, Geldspritze. Ich kenne sie nicht.
Hast du von dem was gehört?
Nee, aber dieser ganze Hypothekenmarktumfeld, ich war ja gerade beim Bankengipfel kurz und dort wurde auch die von der Arealbank eine Lösung, war unter den Top 3 und unter anderem hat übrigens Lissi vom Mining-Kubator hat den ersten Preis gewonnen und Penta hat den anderen Preis für Fintechs gewonnen. Aber das Thema Coming Back, Hypothekenmarkt und Immobilienmarkt, ich glaube, da ist einfach immer noch ganz, ganz viel, naja, ganz, ganz viel Disruption-Potenzial drin. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, wenn du da wirklich eine gute Lösung hast, dass du dafür auch Geld bekommst, dann haben wir ja auch von echt starken Investoren, also Augmentum und SBI, echt gute Investoren.
Nochmal Neobanken, Konsolidierung, die MoneyU Neobank, Tochter von ABN AMRO, die auch mal sehr aggressiv nach Deutschland gegangen ist, wird eingestellt. Und zwar stellt die ABN AMRO ihre Aktivitäten sowohl in Deutschland als auch in Niederlanden, wo sie bislang waren, ein. Im Grunde folgt MoneyU dann auch Yomo und den ein oder anderen Bankeninitiativen von Digitalisierungsklo oder Fintech-Klonen, die nicht funktionieren. Schade.
Ja. Amex kauft Cabbage.
Ja.
Also ein US-Fintech, was im Grunde genommen Kredite für kleine Unternehmen macht.
Ja.
Spannender Move. Schon lange, glaube ich, unterwegs, Cabbage. Wenn ich mich entsinne, war das einer von den Beispielen, die man sich immer angeguckt hat, ja, ganz am Anfang, als Fintech so losging, welche Modelle funktionieren in den USA.
Ja.
Und das war schon wirklich eins, was sehr, sehr lange funktionierte. Und jetzt mal gucken, wie das in den Armen von Amex funktioniert. Ne?
Ich meine, dieses Modell gibt es auch von PayPal schon sehr, sehr lange, bestimmt 15 Jahre im amerikanischen Markt, und ist auch total durch die Decke gegangen. Auch dann mit der Europa-Expansion vor, weiß ich, 10 Jahren, mittlerweile auch in Deutschland von PayPal. Das hatten wir auch in einem Corporate Banking Podcast von der diesjährigen BEX. Cabbage war insofern ein separates Startup, was es immer sehr aggressiv nach vorne getrieben hat. Ich finde Cabbage super. Ich finde auch prinzipiell die Fusion oder das Zusammengehen von American Express mit Cabbage sehr, sehr gut. Mhm. Ich bin nur skeptisch, die Historie von Akquisitionen von American Express kennend, dass das tatsächlich dann auch die Synergien hebt und auch das, was man sich eigentlich darunter vorstellt, tatsächlich auch kommt.
Ja.
Mal schauen.
Und dann arbeitet Amex jetzt noch mit Yapili zusammen, einem API-Anbieter, ähnlich wie wir es damals mit Figo gemacht haben und es einige andere gibt, um Überweisungen per Open Banking europaweit zu ermöglichen. Also das merkt man ja mehr und mehr, dass sowohl Master als auch Visa und jetzt auch Amex darüber nachdenken, wie man halt die Banken-Rails auch benutzt und möglicherweise alternative Wege zu den normalen Kreditkarten-Rails auch nutzen kann im Rahmen von Open Banking. Und Yapili hatten wir, glaube ich, vor ein oder zwei Podcasts schon mal die Meldung, dass der ehemalige Vorstand hier, Frank Strauß, dort investiert hat.
Ah, okay. Ja. Ant Financial, ich nenne es ja immer das chinesische PayPal, gegründet vom chinesischen eBay Alibaba, beide sind x-mal größer mittlerweile als ihre Vorbilder, stehen vorm Börsengang, und als ehemaliger PayPal-Stratege habe ich auch immer neidisch zu Ant Financial geschaut, weil das, was wir auf dem PowerPoint-Status hatten und so nice to have war, haben die einfach umgesetzt. Das war total frustrierend, und die haben es halt auch richtig gut umgesetzt. Die stehen vor dem Börsengang, und es ist vermutlich einer der größten Börsengänge aller Zeiten, auf jeden Fall der größte Fintech-Börsengang.
200 Milliarden Bewertung.
Ja, unglaublich.
Ja. Robinhood, das Vorbild für ein Stück weit für Scalable und für Trade Republic und einige andere, bleibt ein Stück weit Investorenliebling und hat eine weitere Runde gemacht. Also die haben sich zwar gerade aus UK zurückgezogen, wenn du dich erinnerst,
ja,
und
ja,
es gab ja auch das Gerücht, dass sie an die Börse gehen wollen. Aber jetzt ist mal eine weitere Finanzierungsrunde, ne? Also nochmal 320 Millionen Euro, Dollar. Also insgesamt mittlerweile mit einer Bewertung von 11,2 Milliarden Dollar.
Gibt es ja eigentlich immer noch mal eine neue Definition von einem größeren Unicorn? Also ab 10 Milliarden oder ab 100 Milliarden? Ist es dann irgendwie ein Doppel-Unicorn?
Ja, ich glaube, er hat das irgendwo gelesen, wie ein Zehnfach-Unicorn heißt. Er wieder vergessen. Ja.
Die Kollegen von Findley bzw. Element, ich würde es mal im Groben sagen, der Solaris Bank für Versicherung, mhm, Speziallösung
White Label Versicherung,
genau, hat weiteres Geld bekommen unter anderem 10 Millionen und insgesamt haben sie jetzt insgesamt 50 Millionen bekommen. So schön das ist, wenn ich mir anschaue, was die Solaris Bank im gleichen Zeitraum reingeholt hat, und ist das doch noch deutlich weniger.
Aber Element ist auch später gestartet.
Das stimmt.
Also ja, muss man schon sagen. Also ich glaube, beide Ideen sind weiterhin gut. White Label für diese beiden großen Bereiche Versicherung und Bank. Aber in der Tat gebe ich dir recht. Also die Solaris Bank hat, glaube ich, einfach echt unglaublich gutes Timing gehabt und jetzt gerade natürlich auch nochmal echt einen richtigen Schwung.
Ja.
Und haben, glaube ich, auch echt gute Partner gehabt. Und die Technologie, das war, glaube ich, der Unterschied auch zu einigen anderen White-Label-Banken, die wir ja beide auch schon kennen. Wenn man erinnert dich, es gab eine BIW, es gab eine Fidor. Die hatten alle in der Regel nicht wirklich einen Tech-Fokus. Eine Fidor vielleicht noch so ein bisschen zwischendurch, dann als Frank mal kurzzeitig da war und die Fidor Tech aufgebaut haben. Aber wahrscheinlich dann zu wenig Geld, um das wirklich richtig ernsthaft zu machen. Und ich glaube, das ist eine sehr starker, ich hatte ja mit Jörg von der Solaris kürzlich auf den Podcast, der Tech-Fokus bei denen ist halt unglaublich groß. Und das hattest du, glaube ich, bei keiner anderen White-Label-Bank. Insofern weiterhin irgendwie auf einem super Weg. Und ich glaube, ehrlich gesagt, und dann nochmal zu Element, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied. In dem Banking hast du halt mehr standardisierte Geschäftsvorfälle, die du auch abwickeln kannst. Und im Versicherungsumfeld ist es, glaube ich, gar nicht so leicht. Mhm. Also es ist nicht vergleichbar. Also auch wenn du sagst, White-Label-Versicherung und White-Label-Bank, das ist beim Banking, glaube ich, nochmal eine Ecke leichter, dort sich auch in mehr Use Cases zu integrieren.
Ja, ja.
Die Sutor Bank hat man gerade schon mal kurz erwähnt, die ja echt einen geilen Job in vielen Bereichen auch als White Label Bank macht und gemacht hat, stellt ihren eigenen Robo-Advisor ein.
Ja, waren ganz früh bei dem Thema dabei, aber genauso wie bei Neon-Banken es eine Konsolidierung gibt, da gab es schon lange bei den Robo-Advisor eine Konsolidierung. Und am Ende des Tages ist natürlich die Frage, will die Sutor Bank noch Marketing reinstecken, um neue Kunden zu akquirieren, oder sagt sie, wir machen eher einen Fokus aller Solaris Bank auf B2B, und das haben sie sich entschieden.
Ja. Dann die Girocard, endlich Zahlungen mit Apple Pay. Ja, es ist dann scheinbar doch nicht die Mastercard, der Mastercard Co-Badge. Das haben wir ja irgendwie über Twitter rausbekommen. Da wird schon noch was getokenized.
Ist nicht getokenized.
Ja, doch ein bisschen halt. Ne? Also da wird schon ein Token erzeugt. Aber es wird die Kontonummer benutzt. Das ist keine Kreditkartennummer.
Ja.
Also das heißt, es ist schon, fühlt sich eher an wie eine Lastschrift. Ne?
Ja, es wird mal gucken, wie lange es dauert, bis der erste findige Terminal-Hersteller Apple Pay nutzt, um hinten dran eine Lastschrift am Terminal durchzuführen, weil das geht jetzt. So gut das ist, und große Kudos an die Sparkassen, dass sie das gemacht haben und vor allem jetzt viel mehr Leute auch ins Apple Pay-Ökosystem genommen haben, und ich glaube, sie werden davon massiv belohnt, dass sie wahnsinnig viele Transaktionen bekommen. So schade finde ich es, dass jetzt die Chance verpasst wurde, Apple Pay mit Girocard auch online zu machen, weil es dann doch wieder so ist, ich kann halt dann nur in Deutschland und nicht international und nur offline und nicht online nutzen. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man irgendwie durch ein Co-Badging oder was auch immer es geschafft hätte, die Karte dann auch international und online einsetzen zu können.
Ist sie wirklich auch nur in Deutschland
nutzbar? Nur in Deutschland.
Okay. Genau. Also,
Der halbe Weg ist geschafft. Und wenn ich höre, zwischen den Zeilen, was man bei Twitter so liest, soll wohl eine Erweiterung nächstes Jahr kommen. Mal gucken, wie es dann weitergeht.
Okay. Bonify, auch ein Fintech, was schon lange da ist, ein Stück weit Vorbild, oder andersrum, Credit Karma aus den USA ist so ein bisschen das Vorbild, könnte man, glaube ich, so sagen. Versuchen, das Thema Bankdaten als Bonitätsgrundlage zu nehmen, um dann darauf einen eigenen Score zu erstellen, haben eine weitere Finanzierungsrunde gemacht. Und ich glaube, kürzlich gab es einen Artikel über die Raisin-Gründer. Die sind auch dort investiert, unter anderem.
Ah, okay. Ja. Afterpay, das ist ein australischer Kopie, wie auch immer, von Klarna, also Buy Now, Pay Later. Will Klarna angreifen auf dem europäischen Markt und hat dafür Pagantis, ein spanisches Unternehmen, was auch bei Napoleta anbietet, übernommen. Wusste ich nicht, dass sie existieren, haben 50 Millionen dafür bezahlt und haben deswegen Marktanteile oder größere Marktanteile in Spanien, Italien, Frankreich bekommen und wollen jetzt quasi den Rest Europa angreifen.
Aber Rechnungskauf ist einfach eins, was wir schon immer kennen in Deutschland, was gerade weltweit echt auf einem richtigen großen Trip nach vorne ist, ne?
Richtig, auch PayPal hat jetzt gerade in den USA in vier Installments Payment eingeführt. Also ich kann quasi einen Kredit nehmen, aber den Zahlungsbetrag auf einfach vier Transaktionen splitten. Das hatten wir 2008 für PayPal Frankreich schon mal gehabt. Da war das auch vollkommen üblich in Frankreich, dass man größere Transaktionen in drei Tranchen teilt, ohne dass man irgendwie durch einen Kreditprozess und KYC und so ein Schnickschnack gehen muss, ist weiterhin ein riesen Geschäft. Ich bin nur skeptisch, ob ein australischer Anbieter, der einen spanischen Anbieter genommen hat, in irgendeiner Weise eine Relevanz gegen die großen Dickschiffe Klarna und Co. Gewinnen kann. Aber
mal schauen. Der Markt ist immer groß und wenn du halt in etwas nischigeren Ländern, wo die anderen noch nicht unterwegs sind, anfängst, kannst du es möglicherweise trotzdem hinbekommen.
Ja.
Also vor 5 Jahren hat auch noch keiner von Checkout.com gesprochen und mittlerweile sind sie einer der größten oder das der stimmt. größte PSP-Acquirer der Welt.
Ne? Das stimmt.
Das ist schon Wahnsinn.
Ja.
Exporo hat eine Strafzahlung bekommen, Short-Investing-Plattform für Immobilien, weil sie halt bestimmte Dinge irgendwo in den Basisinformationsblättern für die Kleinanleger nicht drin hatten, ist halt wahrscheinlich Prospektpflicht nicht so richtig eingehalten. Ne?
Ja.
So
ja.
klingt es ein bisschen.
Ja. Dann. In dem Kontext fällt ein, wir hatten ja immer noch keinen Podcast gemacht mit den Kollegen von Neufund. Die wollten ja, nachdem sie einen Pivot gemacht haben, weg von dem Status Quo, wollten sie ja nochmal reinkommen, haben bei Twitter groß getönt und kamen dann irgendwie nicht. Haben dann
ich habe auch mehrfach nochmal über Twitter gefragt, auch direkt Anfragen und bisher keine Antworten bekommen.
Ja, sehr schade.
Facebook Pay hat einen neuen, also wir kommen mal zu Personalien.
Wir haben noch einen Punkt, der letztes Wochenende passierte, nämlich die Kollegen von PayDirect haben Giropay übernommen, also die Giropay GmbH. Das ist ja am Ende des Tages linke Tasche, rechte Tasche und hat auch so niemand verstanden. Giropay wurde besessen von den Rechenzentralen, also der Finanzinformatik und der Fiducia und der Postbank, während PayDirect von den Banken besessen wurde. Am Ende des Tages ist es alles das Gleiche, aber dann doch wieder nicht das Gleiche. Man hat es endlich mal konsolidiert und das Interessante ist, dass in dem Kontext offensichtlich die Marke PayDirect verschwinden soll und in der Marke Giropay aufgehen soll. Insofern, gemessen an den Transaktionen ist es eine gute Entscheidung, gemessen am selbst aussagekräftigen Markennamen auch, weil es geht ja um das Bezahlen vom Girokonto und der Markenname PayDirect ist natürlich auch durch die diversen Sachen in der Vergangenheit auch so ein bisschen, glaube ich, verbrannt und insofern ein richtiger Move in die richtige Richtung. Das soll uns dann noch fusioniert werden mit Quid und der Girocard. Und ich glaube, der André will dazu nichts sagen, weil er dazu sehr involviert ist.
Nee, ja, das ist gut. Also ehrlich gesagt bin ich total froh, habe ich auch öffentlich geschrieben, dass dieser Name Giropay, der halt so selbstredend und richtig ist, dort genutzt wird. Und da kann man einfach nur allen sagen, Chapeau. Dass einfach die Leute die Weitsicht und auch die Einsicht haben, dass dieser Name passender und besser ist. Warum das Ganze so lange gedauert hat, also diese PayDirect-Giropay-Zusammenführung und warum das nicht alles schon lange unter einer Marke läuft, ist eine ganz andere Frage. Das muss man, glaube ich, jetzt gerade nicht mehr beurteilen. Das können wir irgendwann mal machen, wenn wir irgendwie 5 Flaschen Wein getrunken haben. Aber nee, also es ist gut, halte ich auf den richtigen Schritt. Und dass da was Schlagkräftigeres draus entstehen kann, ist, glaube ich, auch unzweifelhaft. Und der Name, die Marke ist, glaube ich, mit Abstand die bessere.
Ja. Mein lieber Ex-Kollege Stefan Kasriel, ich erinnere mich noch, ich hatte ein Interview bei dem lieben Stefan, als ich mal einen Interview-Marathon gehabt hat, um bei PayPal reinzukommen, weil der liebe Stefan, der Country-Manager von PayPal Frankreich, ist dann irgendwann rübergegangen ins Silicon Valley und war dann, ich weiß gar nicht, Head of Product oder Customer Experience oder irgendwas, auf jeden Fall auf der Produkt- und Marketing-Seite war er global aktiv. ist jetzt der neue Leiter von Facebook Pay. Und da ist mal wieder so, dass der liebe David Marcus, auch Ex-PayPal, mal wieder die alte PayPal-Mafia bedient und den Stefan rüberzieht.
Wobei die PayPal-Mafia 2.0.
Das ist PayPal-Mafia later, oder europäische PayPal-Mafia oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt's da ja verschiedene PayPal-Mafia-Generationen, wo auch der Matthias Setzer, Ex-PayPal Deutschland mittlerweile ist, auch bei Facebook Pay.
Malte,
der deutsche Geschäftsführer von PayPal, ist auch bei Facebook, aber der macht was anderes, oder?
Ja, mittlerweile, ja.
Insofern, das ist ja eine Soße. Also aus meiner Sicht ein guter Move, vor allem nicht nur, weil David Marcus auch einen europäischen Background hat und Europa versteht Stefan sowieso als Franzose. Da können wir auch was so einfach einstellen, weil die Herren, die denken global und die sind halt keine klassischen amerikanischen Manager, die glauben, ich habe ein amerikanisches Produkt und kann damit die Welt beglücken. Und
ich glaube, David Marcus ist gerade auch nochmal irgendwie ein bisschen hin und her geschoben, beziehungsweise was Neues übernommen. Oder glaube ich jetzt bei Facebook komplett alle Payment-Aktivitäten steuert. Mhm. Also nicht nur Facebook Pay, sondern alles, was bei WhatsApp, Facebook, möglicherweise Libra passiert, dort wird David Marcus der Head.
Ja, macht Sinn.
Stripe hat einen neuen CFO, jemand von General Motors. Also da merkt man, dass Stripe halt noch eine Stufe nach oben geht, ne? Und sich irgendwo auch Leute aus richtig großen Konzernen dazu holt, die möglicherweise schon mal noch andere Sachen gemanagt haben. Einfach Wahnsinn. Also Stripe, in welche Richtung die mittlerweile gelaufen sind und wie groß sie geworden sind.
Ja, ich würde eigentlich das fast als anderes Signal sehen. Als Signal zum Börsengang. Weil wenn ich an die Börse will, muss ich einen erfahrenen CFO haben. Da bringt es halt nicht irgendwie, einen Startup-CFO zu haben. Und das ist genau so ein Signal, weil also General Motors CFO hat jetzt mit Fintech oder mit Dings nichts zu tun, aber braucht es auch nicht, sondern muss halt die Finanzen im Griff haben und die Investoren befeuern. Und insofern macht das total Sinn, aber ja, das ist eher die Vorstufe zum Börsengang.
RatePay, die Spitze ist in Teilen schon ganz weg und der andere Teil gibt ihren Job auch mehr oder weniger ab. Also Jesper bei RatePay, Miriams Co-CEO, ist weg und Miriam hat jetzt auch mehr oder weniger eine Nachfolgerin, Nina Pütz. Und Miriam selber ist, glaube ich, noch längere Zeit da und auf jeden Fall noch bei RatePay dabei, aber ist halt auch schon mit etwas Neuem versehen, ne? Also macht jetzt mittlerweile eine neue Firma, die nennt sich Banksware, gemeinsam mit einigen Leuten. Und Nina Pütz kommt von Brands for Friends und wird halt viele Aufgaben von Miriam übernehmen. Und wer der Nachfolger von Jesper wird, habe ich noch gar nicht zugehört.
Nee, ist auch noch nicht klar. Also was ich mitbekommen habe, ist es jetzt nicht so, wenn sowas passiert, muss man gleich fragen, so nach dem Motto, werden die entlassen oder gehen die? Also was ich höre, haben die einfach ihren Vertrag nicht verlängert. Man hätte sie gerne noch im Unternehmen belassen. Aber ich kann das total nachvollziehen. Da haben die jetzt irgendwie 10 Jahre das von nix groß gemacht, durch alle Höhen, Tiefen gegangen, jetzt mit Private Equity drin, dass sie dann einfach mal sagen, okay, jetzt ist vielleicht auch mal gut.
Ja, wird möglich, aber die Freiheit ein wenig anders.
Genau.
Dann eine echt scheiß Nachricht. Marco Ventin, viele kennen ihn auch als Mitgründer von der Solaris Bank, vorher schon bei Sofortüberweisung. Und jetzt seit ungefähr einem Jahr wieder bei Penta gewesen, hat das Unternehmen gerade sehr, sehr überraschend verlassen. Und wer so ein bisschen die Vergangenheit von Marco kennt, ahnt, dass das nicht unbedingt gute Nachrichten sind. Mhm. Wir drücken einfach die Daumen und denken auch an ihn.
Ne? Ja. Marco, wenn du zuhörst, alles Gute.
Alex Bechtel kommt zu uns. Alex ist jemand, den der eine oder andere, der Podcast hört, auch möglicherweise kennt. Mit ihm hatten wir kürzlich auch schon mal einen Podcast zum Thema digitales Zentralbankgeld und Kryptogelder. Und Alex haben wir hier in die Bank bekommen und er wird sich halt hier mit uns gemeinsam um das Thema digitales Zentralbankgeld, programmierbare Währungen und sowas kümmern. Und sein Podcast, den ihr möglicherweise schon mal gehört habt, heißt
Bitcoin
Fiat Rock'n'Roll.
Ja.
Sehr, sehr zu empfehlen. Hatte gerade einen Doppelpodcast mit Frank Müller hier von Paytech Law, wo sie auch wieder das Thema wieder auseinandergenommen haben. Weil das ist so, also auseinandergenommen im positiven Sinne, definiert, Unterschiede klar gemacht haben. Weil das ist so ein Wahnsinn, über was Menschen dort sprechen, ohne zu wissen, was sie eigentlich meinen.
Was ich folge dem Alexander Bechtel auch schon seit ewigen Zeiten, weil er seinen Podcast angefangen hatte rund um Libra und eine der ersten neutralen Quellen zu Libra war, ohne da irgendwie diese Religiosität, die in den Kryptobereich ist, reinzubringen. Was ich bei ihm sehr gut finde, ist, dass er beide Seiten kennt und beide Seiten auch versteht. Der hat bei der EZB gearbeitet, ist ein Doktorand an der Uni St. Gallen über Geld und Währung und kennt insofern Banken und die klassische Welt und kennt die neue Welt, sodass er bei den Bankern immer so dieser Kryptotyp ist und bei den Kryptotypen ist er immer der Banker. Insofern eigentlich perfekt in dieser Rolle dann auch hier bei der Deutschen Bank Content zu liefern in dem Bereich. Und ich bin jetzt sowieso, ich habe ja auch bei der ganzen PayDirect-Thematik immer gesagt, denkt nach vorne, denkt über die Payments-Produkte der nächsten 5 Jahre nach und nicht die Payment-Produkte der letzten 5 Jahre. Insofern, das ist der Bereich, wo ich persönlich sehr viel glaube, dass da passieren wird. Insofern sehr spannend, dass er auch den Move zur Deutschen Bank gemacht hat.
Ja, und dort sind mittlerweile auch du angekommen und seit heute auch Kilian. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, jetzt sind wir alle Banker.
Und gerade lese ich noch eine News von Heinz-Roger Doms, dass die Kolleginnen und Kollegen von Auxmoney eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, über 150 Millionen.
Oh, wow.
That's the news.
Oh, das ist,
das ist für den deutschen Markt wahrscheinlich eine der größten.
Und das ist der Hammer, ja.
Ja. Ja, also toll.
Ja.
Jochen,
das war der erste Podcast aufgezeichnet in der Deutschen Bank. Das wird wahrscheinlich nicht der letzte bleiben.
Ja, toll. Das waren die News des Monats. Mal gucken, was der nächste Monat bringt. Wir sind durch und ich habe Hunger und danke unseren Sponsoren und bis zum nächsten Mal.
Ja, wir danken nochmal Scalable Capital und wir können auch schnell.
Genau. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.